Der RT Deutsch Podcast, die Meinung.
Heute, die Mohrenstraße muss weg. Die Partei der Systemfernen und der Hitler-Stalin-Pakt. In Berlin gibt es eine Straße, die symbolisiert das böse Böse in der Vergangenheit der alten weißen Männer. Die Mohrenstraße. Sie wissen schon, der Sarotti-Mohr, der Mohrenkopf, man wagt es gar nicht zu sagen, der Negerkuss. Schrecklich, was? Und damit gute Menschen nicht an bösen U-Bahn-Haltestellen aussteigen müssen, fordert die Berliner Grünen-Fraktionschefin Antje Kappek in der Fortschrittszeitung Taz: Ich sage ganz deutlich, die Straße und der U-Bahnhof müssen umbenannt werden. Nun, die alten Römer nannten die nordafrikanischen Berberstämme Maori. Maori, Mauren, Mohren. Das hat mit den Schwarzen so viel zu tun wie der Name Europäer mit unserer weißen Haut. Was kann die arme Mohrenstraße dafür, dass dort vor 300 Jahren eine afrikanische Delegation genächtigt haben soll? Doch historische Einordnungen interessieren keine Frau Kappek. Sie will die Mohrenstraße nach einem mehrfach vorbestraften US-Amerikaner benennen, dessen Verdienst darin besteht, dass er sich von einem amerikanischen Polizisten hat umbringen lassen, George Floyd. Aber was qualifiziert denn diesen Mr. Floyd zum Berliner Helden? Ha, das Thema Rasse, verstehe. Und da gibt es keine unbescholtenen Schwarzen, die von weißen Polizisten ermordet wurden? Die gibt es natürlich jede Menge, aber vielleicht hat Frau Kappek ja auch ein heimliches Problem mit Afroamerikanern. Straßennamen und Statuen. Die Progressiven der westlichen Welt, von Vancouver über London bis Sydney, sind wie besessen auf der Suche nach den Denkmälern des Bösen. Da haben unsere Vorfahren doch wirklich geglaubt. Der Europäer, nachdem er in Amerika und Afrika lauter Steinzeitmenschen antraf, sei diesen haushoch überlegen. Das müssen wir jetzt büßen. Mit Kolonien haben wir ja nicht viel am Hut gehabt, aber auch wir Deutsche tragen Verantwortung. Und wir sind ein Vorbildvolk. Ein Vorbildvolk braucht saubere Helden. Kein Hegel, kein Kant, kein Otto von Bismarck. Wer deren Denkmäler schleift, betreibt aktive Geschichtshygiene. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir unsere Städte von bösem Gedankengut entlausen. Sauberkeit und Reinheit sind schließlich deutsche Tugenden, vor allem moralisch. Causa Kalbitz, AfD, völkisch oder gemäßigt, wo geht die Reise hin? Und geht es überhaupt um rechts oder nicht rechts oder rechts außen? Paradoxerweise gehört das Verschwinden des Milieukonservatismus zu den Voraussetzungen des AfD-Erfolgs. Die homogenen sozialen Schichten der Bürger oder gar Großbürger existieren nicht mehr. Die Erben der Milieukonservativen wählen die Merkel-CDU oder die Grünen. Der alte Konservatismus ist tot. Es macht auch keinen Sinn, mit einem rechtskonservativen Programm alter Schule an den Start zu gehen. Da ist niemand. Dafür wird eine andere Zielgruppe ständig größer. Das sind diejenigen, die sich in diesem Staat überhaupt nicht mehr repräsentiert fühlen, die innerlich ausgestiegen sind. Da gibt es tausend Gründe. Die Durchkommerzialisierung unseres Lebens, zu viel Verachtung von oben, zu viel Hass von unten, der Selbsthass. Oder wenn man uns erzählt, alles Fremde mache unser Land so viel bunter, so viel schöner und so viel reicher. Die Zwangsmodernisierung unseres Denkens und unserer Sprache. Wenn der Nachrichtensprecher statt Politikerin sagt, PolitikerInnen. Ist das noch mein Stern, fragen sich da viele. Oder die Medienberichterstattung, etwa nach den Ausschreitungen in Stuttgart, wenn die Obrigkeit tagelang von Club- und Partyszene redet und dann durchsickert, dass die Mehrheit der Plünderer dunkelhäutige Jugendliche waren. Oder wenn man spürt, da soll mir schon wieder beigebracht werden, welche Meinung die richtige und welche die falsche ist. Und so wächst das Misstrauen und wachsen die Verschwörungstheorien. Wenn die da oben schon unsere Sprache manipulieren, dann manipulieren sie auch unser Denken und unser Handeln. Dann ist denen alles zuzutrauen. Mit rechts oder konservativ als politischem Programm hat das nichts zu tun. Die AfD ist die Partei der Systemfernen und in den Parlamenten repräsentiert sie die neue außerparlamentarische Opposition. Das ist ihr Erfolgsrezept. Die paar Völkischen mit den blond bezopften Töchtern machen da überhaupt keinen Unterschied. Ein Interview dazu mit Dieter Stein, dem Chefredakteur der Wochenzeitung Junge Freiheit, kommt übrigens am 11. Juli bei Fassbinder im Gespräch. Nicht vergessen. Und jetzt kommt Geschichte. Also wen die Vergangenheit nicht interessiert, lieber abschalten. Zwischen Russland und dem Westen schwelt eine Diskussion zur Kriegsschuldfrage 1939. Vor allem die Polen und Balten halten die UdSSR wegen des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts für mitschuldig am Zweiten Weltkrieg. In einem ungewöhnlichen Schritt hat der russische Präsident Wladimir Putin sich letzte Woche zu Wort gemeldet. Er hat einen langen Artikel verfasst, der die russische Perspektive beleuchtet. Ein wichtiger Satz daraus: Man kann den Sowjetführern vieles vorwerfen, aber Unverständnis für auswärtige Bedrohungen gehört nicht dazu. Im Frühjahr 1939 gab es Gespräche zwischen England, Frankreich und der UdSSR über ein mögliches Anti-Hitler-Bündnis. Die Vereinbarung ist an den Westmächten gescheitert, nicht an der Sowjetunion. Der Westen hielt den Bolschewismus für die größere Bedrohung als Nazi-Deutschland. Zudem hatten Großbritannien und Frankreich sich ein halbes Jahr zuvor im Münchner Abkommen 1938 mit Hitler ausgesöhnt. Deutschland, Polen und Ungarn durften die Tschechoslowakei amputieren, Großbritannien und Frankreich schauten zu. Wie sehr das dem Westen gefiel, steckt in Chamberlains vier Worten: Peace for our time. Die Sowjetunion konnte das Münchner Abkommen gar nicht anders lesen als den Versuch, die deutsche Aggression nach Osten zu lenken. Jeder, der Hitlers Mein Kampf gelesen hatte, und das hatten die Staatschefs in Ost und West, wusste, wem der Hass der Nazis galt, den Juden und dem slawischen Untermenschen. Putin kehrt zwar einiges unter den Teppich: die Okkupation des Baltikums, die Morde von Katyn, die Deportation zigtausender und andere sowjetische Verbrechen. Das ändert nichts an der strategischen Legitimation des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts aus Moskauer Sicht. Stalin musste einen deutsch-sowjetischen Krieg fürchten, bei dem der Westen genüsslich zugeschaut hätte. Und das hätte er. Es gibt kein einziges, wirklich überhaupt kein Indiz dafür, dass in einem solchen Fall die Westmächte der Sowjetunion militärisch beigesprungen wären. Sie sind es nicht einmal ihrem polnischen Verbündeten. Der Hitler-Stalin-Pakt war, aus russischer Perspektive, eine Selbstschutzmaßnahme. Außerdem revidierte er die Erniedrigung im Vertrag von Riga 1921, steht bei Wikipedia. Stalin wusste, wie man das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Die UdSSR deswegen als Mitschuldiger am folgenden Weltkrieg zu brandmarken, wie es übrigens eine Europaratsresolution aus dem Jahr 2019 tut, die Deutschland mit unterschrieben hat, dazu gehört dann doch eine ganze Portion antirussischer Infamie. Ich darf mich in die Sommerpause verabschieden. Am 11. Juli kommt das Gespräch mit Dieter Stein, am 3. August geht es weiter. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund, Ihr Thomas Fassbender.
Das war der RT Deutsch Podcast.